Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live.
Yeah. Well, I hear them singing in the street.
Jesus is alive.
And all creation shouts aloud.
Jesus is alive.
Now surely we can all be changed.
Jesus is alive.
And everybody.
Theresa von Avila, Johannes von Kreuz, Edith Stein und Therese von Lisieux. Was haben diese vier Personen gemeinsam? Sie sind cool, sie sind heilig und alle aus dem Karmelorden. Heute beim Jugendabend Expect wollen wir wieder uns mit einer Spiritualität auseinandersetzen und wahrscheinlich vermutest du es daheim schon richtig. Wir setzen uns mit der karmelitischen Spiritualität uns auseinander. Am Mikrofon dazu begrüßt dich Dora Goda. Zu Gast, ich selber bin nämlich überhaupt kein Karmel-Experte, haben wir zwei Karmeliten bei uns, was ja vielleicht in unseren Vorstellungen auch schon ungewöhnlich ist, weil wir vielleicht den Karmel auch mit ja Ordensleuten hinter Gittern uns vorstellen und sehr strenge Klöster uns da vorstellen. Deswegen freut es mich, dass bei uns im Studio zwei Brüder sitzen, nämlich Pater Peter Maria Pendel und Pater Christian Kusbach. Schön, dass ihr da seid. Grüß Gott. Hallo.
Hallo.
Ja, der Karmel, vielleicht könnt ihr euch mal, also ihr, vielleicht kennt ihr daheim, wie sie ungefähr ausschauen, also dieser braune Ordenshabit. War das der Grund, warum ihr eingetreten seid?
Nein. Nein. Das kann ich ziemlich deutlich sagen. Das war nicht der Hauptgrund. Natürlich, das Ordensgewand ist für uns auch eine Identität, gehört dazu. Es hilft uns auch, eine gemeinschaftliche Identität zu haben. Es schafft auch eine gewisse Gleichheit zwischen zum Beispiel Priestern und Brüdern. Wir haben alle das gleiche Gewand, aber es war jetzt für mich nicht der Hauptgrund, natürlich Karmelit zu werden.
Ja, gut, dann könnt ihr euch ein bisschen vorstellen einmal, wer seid ihr, woher kommt ihr, wo seid ihr und was ist eure Gemeinschaft eigentlich, worum geht es da?
Ja, also wir kommen beide aus Linz, ich, Pater Peter Maria und auch eben Pater Christian, wir sind in derselben Gemeinschaft, Karmelitenkonvent Linz in der Landstraße, ganz prominent vertreten. In der Stadt Linz und auch recht bekannt, nicht nur in Linz, sondern auch über Linz hinaus in Oberösterreich. Ja, und wir haben einerseits dort unseren karmelitischen Lebensstil, da kommen wir dann eh noch, denke ich, darauf zu sprechen, auch was das uns ausmacht. Und andererseits unser Apostolat auch, das ist gerade in Linz sehr klassisch im Prinzip, das heißt sehr viel Beichte hören, das wird sehr gut angenommen in Linz, auch viele heilige Messen, 3 an Werktagen am Sonntag, inklusive Vorabendmesse, 6 heilige Messen in der Innenstadt. Also da sind wir schon auch, muss man sagen, ein spirituelles Zentrum in Linz und das passt auch ganz gut zu uns Karmeliten, weil wir ja einerseits beten, das ist sehr wichtig für uns, dieser Rückzug auch ins Gebet, in die Stille, aber andererseits sind wir eben auch apostolisch tätig. Und beides fließt in Linz ganz gut zusammen.
Pater Christian, möchtest du noch etwas dazu ergänzen? Oder warum bist du auch in den Karmel eingetreten?
Ergänzen kann ich nichts. Das ist sehr gut dargestellt, was der Peter Maria gesagt hat. Der Eintritt, glaube ich, ist bei uns wahrscheinlich wie überall sehr, sehr individuell. Da hat jeder seine ganz persönliche Geschichte. Bei mir hat sie sehr lang gedauert, bis ich soweit war. Hat mit 12, 13 angefangen und ist faktisch über die heilige Therese von Lisieux gegangen. Also ich habe sie kennengelernt, ihre Botschaft hat mich sehr, sehr angesprochen und sie hat mich dann sozusagen durch die Schule und durch weiteren Jahre einfach begleitet. Und über sie habe ich dann den Karmel kennengelernt Und so ist es dann, hat es mich schließlich in den Karmel geführt.
Weil du gerade erwähnt hast, Botschaft von Therese von Lisieux. Könntest du es in einem Satz sagen, was es ist, falls noch nie jemand was davon gehört hat?
Oi.
Vielleicht auch in zwei.
Da muss ich ein bisschen nachdenken. Also was mich bei ihr angesprochen hat, vielleicht, das ist vielleicht jetzt nicht die Botschaft von ihr, was mich bei ihr konkret angesprochen hat, war, dass sie Gott sehr konkret, sehr einfach in ihrem ganz normalen Alltag gefunden hat. Also dass sie überzeugt war, dass er einfach mit ihr durch dick und dünn geht und zu ihr steht, was immer passiert und wie immer es ihr auch gerade geht. Und das war, ich habe aus ihrer Autobiografie zuerst einmal nur so Auszüge gelesen und sonst, und das war für mich total überzeugend, und das habe ich gebraucht, kann man sagen vielleicht. Ich meine, ich komme aus einer gläubigen Familie, das war jetzt nichts Neues in dem Sinn, aber diese ganz persönliche, unmittelbare Gegenwart Gottes in unserem Alltag, das hat mich total angesprochen.
Schön. Und ich glaube auch etwas, da können wir noch später noch mehr darüber reden, was eben auch für uns Laien, die nicht im Karmel eingetreten sind, auch wegweisend sein kann. Mhm. Pater Peter Maria, wie war das bei dir? War das ähnlich auch über Therese von Lisieux oder hast du einen anderen Zugang gehabt?
Ich habe einen anderen Zugang gehabt. Ich kann natürlich jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber bei mir war es so, dass ich mit Anfang, Mitte 20 auf der Suche war, und ich bin dann eigentlich zuerst einmal also eher auf die franziskanische Spiritualität gestoßen, war dann auch bei den Kapuzinern zuerst 2 Jahre im Postulat und Noviziat, habe dann allerdings schon davor auch Kontakt gehabt zu den Karmeliten in Graz etwas, und ich war schon damals fasziniert auch von der karmelitischen Spiritualität. Für mich war es eigentlich eher dieses innere Gebet, also das, was auch Teresa von Avila zum Beispiel, unsere Gründerin, sehr stark macht, dieser freundschaftliche Austausch mit Gott. Das spielt wieder ein bisschen zusammen mit dem, was auch Pater Christian gesagt hat bei Therese von Lisieux auf andere Weise. Aber dieses intime, vertraute, freundschaftliche Umgehen können mit dem Herrn, mit Gott, das ist auch bei Therese sehr stark. Und das habe ich dort schon kennengelernt. Allerdings habe ich mir am Anfang gedacht, das ist zu streng für mich. Der Karmel, das schaffe ich nicht. Zu viel inneres Gebet, wie immer. Und war dann eben zuerst bei den Kapuzinern. Es war auch wichtig für mich, die haben andere Schwerpunkte, die wichtig waren für mich, also eher soziale Arbeit und solche Dinge. Allerdings habe ich dann schon gemerkt, dass diese erste Sehnsucht nach dem Karmel, nach diesem stärker, ich sage jetzt dieses Wort, kontemplativen Leben, wir können vielleicht auch noch darüber reden, was das bedeutet, aber eben nach diesem stärker nach innen gerichteten Leben, dass diese Sehnsucht ist dann wieder aufgebrochen sozusagen, und so bin ich dann praktisch übergedreht von den Kapuzinern zu den Karmeliten, und das ist einfach meine spirituelle Heimat.
Ich würde sagen, wir lassen eure Geschichte kurz mal nachklingen, weil manchmal Lebensgeschichten ja auch einen mitten hineinnehmen können in eine Spiritualität, und dann möchten wir dann im nächsten Teil ein bisschen mehr und konkret eingehen, was es bedeutet, ein Karmelit zu sein. Jetzt denkst du dir vielleicht, das sind ja mal andere Klänge, die wir hier beim Jugendabend hören. Und das ist richtig, denn heute haben wir wieder eine weitere Ausgabe von Geistlicher Sprit. Die karmelitische Spiritualität zu Gast sind bei uns hierfür Pater Peter Maria Pendel und Pater Christian Kusbach. Wir wollen uns jetzt ganz konkret ja zurückversetzen an den Anfang des Karmels. Vielleicht war die Musik da auch schon ein kleiner Hinweis, wann das war. Wie sind die Karmeliten entstanden?
Ja, wir sind Ende des 12. Jahrhunderts, kann man sagen, gibt es die ersten Spuren von, und jetzt wird spannend, nämlich von ehemaligen Kreuzrittern, die sich im Heiligen Land zusammengefunden haben, die ein geistliches Leben führen wollten und die sich, und da gibt es wie gesagt nur Spuren, keine ganz viele konkrete Dinge, aber doch, wir wissen, dass die sich ja am Berg Karmel eben zurückgezogen haben, eine Gruppe, Gemeinschaft und doch auch jeder für sich in einem eigenen Häuschen. Sie haben in der Mitte ein Heiligtum gehabt, eine Kapelle, die der heiligen Jungfrau Maria geweiht war. Ja, und dort haben sie gelebt. In größter Einfachheit natürlich, Abgeschiedenheit, arbeitend auch, betend, mit viel Stille, mit viel Alleinsein, aber auch mit gemeinschaftlichen Elementen. Und dann haben sie sich Anfang des 13. Jahrhunderts, wir wissen es nicht ganz genau, um 1210, an den Patriarchen von Jerusalem, Albert hat er geheißen, gewandt und ihn gebeten, dass er ihnen eine Regel gibt. Und das war dann die erste Regel, die Karmelregel, die im Prinzip bis heute für uns wichtig ist. Natürlich haben wir heute unsere Konstitutionen, die das Ganze so umgestaltet haben, wie wir es heute auch leben können in unserer Zeit. Aber so hat es begonnen, ja, im Heiligen Land eben, am Berg Karmel.
Du hast gerade jetzt Karmelregel und Konstitutionen vorgestellt. Was steht da drin? Was ist das? Was kann man sich da darunter vorstellen?
Genau, also die Karmelregel, kann man sagen, das ist einfach die erste Lebensordnung, die uns gegeben wurde. Es ist immer wichtig, ein paar Dinge auch schriftlich zu haben, einfach, um in der, damit man sich, wenn man gemeinsam zusammenlebt, damit man einfach ja eine Basis hat, auf die man sich auch berufen kann dann, wo man sich orientieren kann, ja. Und diese Regel natürlich hat damals gegolten für diese Brüder im Heiligen Land. Später sind die Karmeliten dann nach Europa gegangen, auch mehr in die Städte. Das heißt, also der Rahmen hat sich doch sehr verändert vom Leben. Und da hat man das dann natürlich anpassen müssen. Und das nennen wir einfach die Konstitutionen, also diese Anpassung dieser Ursprungsregel an die Gegebenheiten der Mitbrüder in Europa dann. Und die sind natürlich im Laufe der Zeit immer wieder auch aktualisiert worden. Bis in unsere Tage werden diese Konstitutionen dann immer wieder auch angepasst an die Erfordernisse.
Also quasi ein Update.
Genau, so kann man sagen, ja.
Und ist das aber trotzdem, obwohl es dieses Updates immer gab, würdet ihr sagen, der Karmel ist genau der gleiche wie damals im 12. Jahrhundert, als die Kreuzritter in Jerusalem um die Regel gebeten haben?
Also ich denke, wir würden meinen, dass der Geist, das Charisma ist durchgängig da, aber natürlich der konkrete Lebensstil hat sich kann man sagen, verändert seit damals und ist auch heute von Provinz zu Provinz, von Haus zu Haus, je nachdem, welche Erfordernisse da sind, welche Menschen auch hier versammelt sind, auch ein bisschen anders. Ja? Aber dieser Geist und das Ursprungscharisma, das meine ich, ist doch bis heute präsent, ja.
Und wenn man jetzt das Ursprungscharisma beschreiben würde, was zeichnet das Ursprüngliche im Karmel aus?
Ich glaube, man kann sagen, das wird auch immer wieder angesprochen, dieses Stehen oder Leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Also dieses das Bemühen, im Bewusstsein zu leben, dass Gott da ist, gegenwärtig ist und man da heraus tut, was man gerade zu tun hat. Das, glaube ich, ist so der Ursprungsgedanke irgendwo auch der Eremiten auf dem Berg Karmel. Hat sich dann im Laufe der Zeit kamen noch weitere Elemente dazu, die das vielleicht entfaltet haben. Ganz wichtig ist für uns, der Karmel ist eine große Ordensfamilie, kann man sagen. Wir gehören zu den sogenannten unbeschuhten Karmeliten. Man sagt auch theresianischer Karmel. Und da hört man gleich heraus, dass da eine ganz wichtige Person da in der Geschichte gekommen ist, nämlich die heilige Teresa von Avila. Und die hat ihm das Charisma des Karmels nochmal, oder hat diesem Charisma nochmal eine ganz besondere Färbung gegeben, theresianisch eben, im 16. Jahrhundert.
Ja, da möchte ich gleich nochmal reingehen, aber vorher noch eine Frage. Ich sehe, ihr habt Schuhe an, aber nennt euch unbeschuhte Karmeliten. Was bedeutet das dann?
Ja, diese Frage wird immer wieder gestellt, aus guten Gründen, weil es tatsächlich auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint. Man muss dazu sagen, dieser Ausdruck unbeschuht, das war damals im Spanien des 16. Jahrhunderts, wo Teresa von Avila eben uns unbeschuhte Karmeliten gemeinsam mit Johannes vom Kreuz gegründet, reformiert hat, den Orden uns ja, also uns ins Leben gerufen hat, unseren Zweig. Damals war dieser Ausdruck unbeschuht ein allgemeiner Begriff für diese Reformbewegungen. Wir waren auch eine Reformbewegung, es hat auch andere gegeben, die unbeschuhten Franziskaner und andere. Und das war so ein Allgemeinbegriff, einfach eine Kategorie, kann man sagen, für diese Reformbewegungen. Und aber schon damals, als dann die Mitbrüder auch über die Alpen gegangen sind, haben sie nicht nur Sandalen getragen.
Das heißt eigentlich, man ist sozusagen zurückgegangen an die Wurzeln und deswegen hat man sich, also als Reform hat man sich gedacht, so jetzt gehen wir wieder zurück zu wem wir waren und da waren wir unbeschuht oder...
Genau, es sollte auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen, die Strenge wieder ausdrücken. Wir sind die, die jetzt die Regel wieder ganz echt und original leben sozusagen. Das war, hat auch sicher mitgespielt, ja.
Teresa von Avila, der Name ist schon gefallen und dass es eben verschiedene Ordens, also es eine Ordensfamilie gibt bis heute, verschiedene. Worin unterscheidet ihr euch? Wo seid ihr gleich? Und was hat Teresa von Avila eingeführt, was es vorher vielleicht nicht gab und aber bis heute jetzt gibt?
Also im Ursprung war bei Teresa, die hat damals im Kloster der Menschwerdung in Avila gelebt, es waren sehr, sehr viele Schwestern und da gab es einen kleinen Kreis, der sich mit ihr gemeinsam immer wieder getroffen hat und haben sie sich ausgetauscht eben über den Glauben, über das Leben und so weiter. Und da tauchte mal die Idee auf, dass man doch so leben könnte wie die Unbeschuhten, sprich wie die damals aktuellen Reformbewegungen in Spanien. Und was bei ihr, und sie hat es dann auch umgesetzt im Laufe der Zeit, sehr auffällig war im Vergleich vielleicht zur Menschwerdung, dass es mal um ganz kleine Gemeinschaften gegangen ist. Also ursprünglich eigentlich 12 Schwestern plus eine im Vergleich zu 100 oder nur drüber hinaus. Kleine Gemeinschaften, wo idealerweise, also darum ist bei uns die Gemeinschaft auch wirklich sehr wichtig in unserem Charisma, also wo, sie hat von Schwestern gesprochen, das war der erste Zweig, den sie auch ins Leben gerufen hat, wo alle untereinander wirklich Freundinnen sein sollen, die Schwestern. Also dass, dass man untereinander in Freundschaft verbunden ist und das und so die Freundschaft mit dem Herrn lebt. Also kleine, überschaubare Gemeinschaften, die ganz einfach gelebt haben. Es waren auch ganz kleine, einfache Klöster, keine riesigen Anlagen. Und sie hat eben begonnen, was ziemlich schwierig war und auch ein Skandal war zunächst einmal, dass dort neben einem großen Karmelitinnenkloster in Avila noch ein zweites entstanden ist, St. Josef, eben in ein ganz kleines Klösterchen in Avila und sind dann viele Frauen eingetreten. Es gab dann eine ganze Welle von Gründungen ausgebrochen. Sie hat ein eigenes Buch darüber geschrieben, die Klostergründungen, wo sie erzählt, wie das so gelaufen ist. Und nach einiger Zeit hat sie eben gespürt, es wäre schön, wenn es auch Brüder gäbe, die aus demselben Geist leben, dass nicht nur die Schwestern da ein Teil der Schwestern einen speziellen Weg geht, sondern dass es auch Brüder gibt, die diesen Weg gehen. Und da ist sie dann auf den relativ gerade eben erst geweihten Johannes von Kreuz gestoßen, der auch die Sehnsucht hatte, irgendwie mehr draus zu machen aus seinem Ordensleben als das, was er eben erlebt hat konkret damals. Der wollte schon zu den Karthäusern übertreten, hat aber dann eine Begegnung mit der Teresa von Jesus gehabt und die hat ihm gesagt, bleib doch in dem Orden, wo du bist und machen wir das gemeinsam. Und seine einzige Bedingung war, okay, aber bitte, dass ich nicht mehr lange warten muss. Und so ist dann relativ bald danach einmal ein kleines Klösterchen entstanden, wo sich zwei oder drei Mitbrüder waren, die den Beginn für die unbeschuhten Brüder gemacht haben. Aber die Gründerin auch der Brüder ist die heilige Teresa im Grunde genommen. Sie ist die Ursprungsinspiration.
Ja, und das ist, also ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor. Also eben, du hast das auch erwähnt, ein großer Skandal, einfach zu sagen, so jetzt verlassen wir euch. Ich weiß ja nicht, wie es damals war mit den Gelübden, ob das auch so streng war mit den ewigen Gelübden und so, ich gehe jetzt weg und gründe mein eigenes, weil ich bin unzufrieden mit der Situation, wie es jetzt ist. Und auch Johannes von Kreuz hat das wahrscheinlich dann gemacht. Wie kann man sich dann die Situation vorstellen? Vielleicht nur ganz kurz.
Das war ein Skandal, ja. Also das mit den Gelübden, das ist gegangen, weil... Man hat übertragen können sozusagen auf die, beziehungsweise zunächst haben sie sich ja nur verstanden als eine Reform innerhalb des Ordens. Insofern war das kein Problem mit den Gelübden. Erst später ist dann daraus ein eigener Orden geworden aus den unbeschuhten Karmeliten, Karmelitinnen. Also mit den Gelübden, das ist schon gegangen. Aber natürlich hat es auch viel Eifersucht gegeben, wie das so bei Menschen ist. so nach dem Motto, aha, ihr glaubt, ihr seid was Besseres jetzt als wir, also wir Beschute, dann hat man Unterschied nämlich zwischen den Beschuten, dem Ursprungsorden und den Unbeschuten. Und da hat es natürlich ganz menschliche Reaktionen gegeben. Und gerade der Johannes vom Kreuz hat auch nicht wenig gelitten dann unter Nachstellungen, muss man ehrlich sagen, durch Mitbrüder aus dem Ursprungsorden, die das gar nicht verstanden haben, dass er jetzt hier diesen Weg mit Teresa von Avila geht.
Da merkt man, also Menschen, irgendwie bleibt man trotzdem über Jahrhunderte relativ ähnlich und gleich, die gleichen Schwächen. Teresa von Avila als Gründerin von sowohl den Frauen als auch den Männern. Gibt es jetzt noch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern oder leben die gleich?
Na, da gibt es doch einen erheblichen Unterschied, weil die Schwestern, es gibt auch viel mehr davon als von den Brüdern. Ich glaube, es gibt 10.000, 12.000 Schwestern noch immer, heute Karmelitinnen, Unbeschute weltweit und ungefähr 4.000 Karmeliten, Unbeschute. Und die Schwestern, die gehören zu den rein kontemplativen Orden. Das heißt, sie sind an sich nicht apostolisch tätig, nicht im Sinne zumindest von Apostolat außerhalb ihres Klosters. Ihr erstes Apostolat ist das Gebet und die Hingabe einfach an den Herrn in dieser Gemeinschaft im Kloster, ja. Man spricht auch von Klausur dann, also es sind klausurierte Schwestern, das heißt, sie können hinaus natürlich, wenn es notwendig ist, aber an sich ihr Leben spielt sich im Kloster ab, ja. Und wir Brüder, wir haben einen gemischten Lebensstil, wir haben ein stärker kontemplatives Element als andere vergleichbare Orden, das hängt mit unserer Gründungsgeschichte zusammen, mit unserem Ursprung, von dem wir schon gesprochen haben. Aber wir sind auch apostolisch tätig, natürlich. Die meisten Mitbrüder sind auch Priester, auch wenn man selbstverständlich auch als Nichtpriester bei uns sehr willkommen ist. Aber die meisten üben doch priesterliche Dienste aus. Ich habe schon zu Beginn erwähnt, Beichthören, Heilige Messe natürlich, Sakramente spenden, aber auch geistliche Begleitung ist ganz klassisch für uns. Oder auch Exerzitien anzubieten, auch unsere Spiritualität zu verbreiten durch Schriften, durch Vorträge. All das machen wir und das machen die Schwestern eigentlich von ihrem Lebensstil her nicht.
Du hast gesagt, bei euch ist es stärker kontemplativ ausgeprägt als bei anderen Gemeinschaften. Wie kann man sich so einen Tag als Karmelit vorstellen? Wann steht ihr auf? Was betet ihr? Wie betet ihr? Wie schaut so ein Tag aus?
Ja, also sagen wir so, es gibt Grundzüge, die sind allen Klöstern gleich. Die konkreten Uhrzeiten, die variieren je nach Ortslage und auch nach Aufgaben, die man hat. Aber im Großen und Ganzen ist es gleich. Man hat drei große Gebetszeiten, kann man sagen, über den Tag verteilt, früh, mittags und abends. Und zweimal große Blocks, wo man gemeinsam bleibt, aber für das stille Gebet reserviert ist. Wir haben in der Früh jetzt konkret in Linz, wir beginnen mit der Lesehore. Dann haben wir eine Zeit des stillen Gebets, etwa eine halbe Stunde derzeit, und schließen dann mit den Laudes an. Und dann beginnt die Heilige Messe, Beichtdienst und so weiter. Zum Mittag gibt es wieder eine Gebetseinheit. Da haben wir jetzt nach dem letzten Provinzkapitel in unserem Kloster entschieden wir, damit wir zu mehr stillen Gebet kommen, dass wir da auch nochmal eine kleine Einheit stilles Gebet einbauen. Idealerweise hat man 2 Stunden am Tag. Und dass wir in die Richtung kommen, haben wir jetzt zum Mittag zwischen der Sext und dem sogenannten Actus Marialis, das ist so eine kleine marianische Gebetseinheit, nochmal einen kleinen Block stilles Gebet. Und am Abend haben wir die Vesper, eine Stunde stilles Gebet und der Abschluss mit der Komplett.
Und dazwischen ist der Tag dann mit den apostolischen...
Mit den Aufgaben, was jeweils ist, das ist ganz unterschiedlich.
Dann gehen wir auch kurz als Hörer in die Stille, also in die Wortstille und hören wieder ein bisschen Musik, bevor wir dann wirklich ganz konkret über das Gebet sprechen werden.
King of love, you've called my name, you gave me life, although the shame had covered me, you took my hand, and here I stand, I'm saved by grace. Father God, you heard the prayer from deep within. My spirit cried, if there's a God, come rescue me. Now here I stand, I'm saved by grace. I will thank you for saving my soul. for you've shown me the truth in your word. I will take up my cross and follow you. Now I live for the glory of God. Now we turn to walk away from selfishness, the pride and hate. And when we pass through stony ground, we'll gladly walk upon our knees. So we cry out, come change us, Lord, into a church that loves your word. We will return to knowing you. With joy we walk beneath the cross. We will thank you for saving our souls. For you've shown us the truth in your word. We will take up the cross and follow you. Now we live for the glory. Now we live for the glory of God. Now we live for the glory of God.
Heute am Montagabend, Jugendabend in Expect, haben wir wieder ganz besondere Gäste bei uns zu Gast, nämlich Pater Peter Maria Pendel und Pater Christian Kusbach von den Karmeliten. Und ja, das offenbart schon das heutige Thema, nämlich die karmelitische Spiritualität. Und da wollen wir jetzt ganz tief eintauchen, und zwar Pater Peter Maria. Du hast am Anfang gesagt, du bist erst zu den Kapuzinern gegangen, weil dir das Gebet ein bisschen zu viel war, dieses innere Gebet. Was ist inneres Gebet?
Inneres Gebet für uns ist, es ist auch schon erwähnt worden vorher, in der Regel eine stille Zeit. Natürlich, die Teresa von Avila sagt, damit ein Gebet Gebet ist, muss jedes Gebet an sich innerlich sein. Also ein rein äußeres Plappern sozusagen mit dem Mund, das mechanisch vielleicht auch noch, das ist kein Gebet. Aber im eigentlichen Sinn, wenn wir von innerem Gebet sprechen, meinen wir eben im Unterschied zum Stundengebet, das wir auch beten, aber das innere Gebet ist in diese stille Zeiten, wo wir zusammen sind, je nach Möglichkeit. Sicher, es gibt immer Mitbrüder, die Apostolate haben, aber an sich sind wir zusammen dabei und jeder betet für sich auf seine Weise, pflegt diesen freundschaftlichen Austausch mit Gott, aber doch gemeinsam, und das spürt man auch. Es ist etwas anderes, ob man in der Stille allein sitzt irgendwo und betet, ist auch gut, aber doch dieses Zusammensein in der Stille gemeinsam, das erzeugt einfach einen gemeinsamen Geist und eine eigene Qualität auch. Und das ist für uns dieses innere Gebet. Und wie gesagt, wie diese Zeit verbracht wird, da war auch Teresa ganz frei. Da war sie sehr offen. Und es war ihr wichtig, dass jeder so betet, wie er am besten mit Gott in Berührung kommt. Ja, sei es, dass man was liest oder einfach nur still da ist, den Namen Jesus verwendet, betend wiederholt. Auch Rosenkranz beten tun einige, ist ganz unterschiedlich, ja.
Also diese Zeit, wie man dieses innere Gebet dann praktiziert in der Stille, also da ist nur die Stille gegeben, aber dann ganz frei, wie man es gestaltet. Bekommt man dann irgendwie Handwerkzeuge bei der Ausbildung zum Karmelit, oder wie wird man hineingeführt in dieses innere Gebet? Oder wird schon vorausgesetzt, dass man das kann?
Das sollte auf jeden Fall und wird auch in der Ausbildung angesprochen. Allerdings eben nicht in dem Sinn, dass man sagt, es gibt jetzt diese Methode nach Schema F und das müssen jetzt alle neuen Mitbrüder so exerzieren, das nicht, sondern es wird natürlich angeboten, ja, mit der Heiligen Schrift zum Beispiel beten zu lernen. Das ist schon eine Grundlage, dass man weiß, wie man die Schriftmeditation üben kann, oder auch, ja gut, aber das liegt auch am Novizenmeister oder am Studentenmagister, zu schauen, wie das ist für den einzelnen Mitbruder. Aber es wird natürlich, wird Hilfe geboten, ja, dass man hineinfindet, weil so selbstverständlich ist das natürlich nicht, dass man mit einer halben oder gar einer Stunde Stille auch sinnvoll umgehen kann, ja.
Pater Christian, möchtest du noch was ergänzen oder hast du eine Lieblingsform, wie du diese Zeit verbringst?
Na, eigentlich nicht wirklich. Das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Also ich glaube, so eine grundlegende Sache ist mir jetzt eingefallen, was die heilige Teresa gesagt hat. Beim Stillengebet soll man nicht viel denken, sondern viel lieben. Also es geht nicht, dass man sich intellektuell irgendwie befasst, sondern es, dieses sich einstellen auf Gott, der da ist. Und dann hat sie aber, war sie total offen, wie du schon gesagt hast, was immer hilft, beim Herrn zu bleiben in der Zeit ist erlaubt und möglich und gern gesehen. Also irgendwo zählt, glaube ich, die heilige Teresa so ein paar Sachen auf. Also sie hat zum Beispiel gesagt, sie hat sich lange nicht in den Chor getraut, ohne ein geistliches Buch mitzunehmen als Einstieg. Oder ein Bild, ein schönes Bild, um hineinzukommen. Oder eben Schriftmeditation oder Rosenkranz, völlig egal, was auch immer. Und das kann man am Anfang nehmen, dann hat man, soll man sagen, eine Zeit, die man sich damit befassen kann und dann kann man auch wieder wechseln oder so. Es geht darum, dass man die Zeit mit Gott verbringt. Und dabei ist auch, wie soll man sagen, es ist auch ein Gebet, wo man so die Anliegen, die man selber hat oder von denen man gehört hat oder die gerade aktuell sind, dass man die vor Gott auch bringt. Es ist jetzt nicht nur oder gar nicht, dass man sich auf sich konzentriert, sondern alles, was da ist, eben in die Gegenwart Gottes bringt, kann man vielleicht so sagen.
Ich finde das sehr schön. Also als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, bin ich erstmal zu Maria Kotzis gegangen, die ja mit dem Karmel sehr, sehr verbunden ist und habe sie gefragt, was ist eigentlich die Spiritualität von den Karmeliten? Und sie hat die ganze Zeit von Freundschaft mit Gott geredet und ich habe mir erst gedacht, sorry Maria, das sage ich jetzt auf Sendung. Ich so, was soll ich jetzt damit anfangen? Was meinst du damit? Und jetzt sitze ich hier seit einer halben Stunde und ich glaube, langsam komme ich drauf, was ihr damit meint. Und dass das wirklich, würdet ihr sagen, das ist der Kern eurer Spiritualität, diese Freundschaft mit Gott zu leben?
Ich meine ja, es ist weniger selbstverständlich, als man meint, denke ich, auch als Christ, als betender Mensch, dass man in so einer intimen, persönlichen, vertrauten, freundschaftlichen Beziehung mit Gott auch lebt. Und die Teresa von Avila, aber dann auch Therese von Lisieux wieder auf ihre Weise zum Beispiel, aber Teresa von Avila, sie war eine Meisterin. Für sie war Jesus Christus, das war ihr erster Ansprechpartner immer, nicht eine ferne Person, auch nicht der weit entrückte Gott, sondern wirklich dieses Du, dieses Gegenüber, mit dem sie alles geteilt hat und wie du schon vorher so schön gesagt hast, durch dick und dünn gegangen ist mit ihm auch. Und wie gesagt, ja, man müsste das lesen auch, man müsste Teresa lesen, um diesen Geist auch aufzunehmen einfach, den sie hat und der so faszinierend ist bis heute für viele Menschen. Aber der Kern ist tatsächlich dieser persönliche, vertraute, freundschaftliche Umgang mit dem Herrn, ja.
Du hast gerade gesagt, man sollte sie persönlich lesen. Was würdest du für Einsteiger empfehlen, was man von ihr lesen könnte?
Ja, ich würde meinen, die Autobiografie von ihr, das heißt das Buch meines Lebens, die ist relativ gut lesbar, auch für Menschen, die jetzt nicht Theologie studiert haben. Ich meine, Teresa, sie hat so geschrieben, wie sie gesprochen hat. Das macht das Ganze sehr lebendig. Manchmal sind die Sätze dadurch auch ein bisschen lang, weil wenn man so spricht, denkt man nicht daran, einen Punkt zu machen immer. Aber es ist auch sehr sympathisch und absolut authentisch. Also man spürt wirklich, da ist ein Mensch, der nicht irgendwas Theoretisches verzapft und daher schwafelt, sondern der wirklich aus tiefstem Erleben auch schreibt und nicht irgendein Erleben, sondern das Erleben Gottes und was sie alles mit dem Herrn erlebt hat. Und das ist schon eine sehr spannende Lektüre, ja.
Pater Christian, hast du eine grundsätzliche Karmellektüre für Einsteiger, die sich jetzt interessieren für mehr?
Also, ich würde wieder Pater Peter Maria auch die Autobiografie von der heiligen Teresa empfehlen. Für mich war der Einstieg, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wirklich die heilige Therese von Lisieux, konkret ihre Autobiografie. Tun sich nicht alle gleich leicht damit. Also da muss man sich auch darauf einlassen. Es ist halt Sprache des 19. Jahrhunderts von einer ganz jungen Frau. Da hatte ich kein Problem damit, aber das für manche ist es ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich denke, so eine Autobiografie ist total wertvoll, weil eben da wird nichts abgehandelt, sondern da wird von Erfahrungen gesprochen. Das ist wirklich authentisch, das ist ganz, ganz nahe am Leben dran und vom Leben heraus. Und ich glaube, da kommt man am nächsten an das, worum es geht.
Also die zwei Autobiografien der zwei, also die Theresa und die Therese, können wir euch gern daheim weiterempfehlen, mal hineinzuschnuppern, um zu verstehen, um tiefer diese Spiritualität auch zu verstehen. Was ich mir auch bei meiner Recherche gefunden habe, war, dass der Karmel doch auch sehr marianisch auch geprägt ist. Also neben diesem freundschaftlichen Aspekt mit Gott spielt Maria eine große Rolle. Wir sind hier bei Radio Maria, deswegen kann ich auch nicht umhin, darüber auch zu reden. Inwieweit?
Ja, ich bin froh, dass das auch angesprochen wird. Es ist tatsächlich sehr wichtig für uns. Also wir wollen nicht unverschämt sein, aber wir bezeichnen uns als der Orden der Gottesmutter. Und aber es ist für alle sind wir da und sind nicht exklusiv zu verstehen. Aber der Maria, seit den Anfängen, ich habe es ganz kurz erwähnt vorher, spielt sie eine Rolle. Es ist eigentlich ein sehr zarter, bescheidener Anfang, aber das passt auch ganz gut zu ihr. Nämlich einfach, dass diese erste Kapelle der Mitbrüder am Berg Karmel der Jungfrau Maria geweiht war. Aber dann setzt sich das fort und sie hat uns begleitet die ganze Geschichte hindurch. Ein sehr markantes Ereignis war allerdings dann nach dieser Übersiedlung der ersten Mitbrüder aus dem Heiligen Land, die haben dort nicht bleiben können aufgrund der muslimischen Eroberungen, die sind dann zurück nach Europa, nach England wohl zunächst. Und dort hat einer der ersten Generäle dann in einer sehr schwierigen Situation, der Orden war ein bisschen orientierungslos geworden natürlich, hat er eine große Verheißung empfangen von der Jungfrau Maria und eine Gabe, nämlich das war der General hat Simon Stock geheißen, ist auch ein Heiliger unseres Ordens und er hat das Kapulier empfangen von der heiligen Jungfrau Maria als ihr Gewand, als Ausdruck ihres mütterlichen Schutzes auch für den Karmel, für die Karmeliten. Ja, und wir tragen bis heute das Kapulier als Gewand der Gottesmutter, das man allerdings auch als Laie, als Nicht-Karmelit tragen kann, ja.
Das Kapulier hat auch dann in den anderen Ordensgemeinschaften, haben es dann von euch übernommen? Nicht? Überhaupt nicht. Ich sehe ein Kopfschütteln.
Na, also vielleicht ein paar, aber grundsätzlich war das Kapulier mal die Arbeitsschürze der Mönche. Ganz ursprünglich. Ich glaube, wir haben es nicht gehabt. Wir haben es wirklich über die Mutter Gottes bekommen. Aber das war einfach Teil des normalen Habits als Schutz des eigentlichen Gewandes, wenn man gearbeitet hat. Und das war, ist halt dann dabei geblieben und wurde dann ein Teil des Ordenshabits. Aber es war eigentlich mal ein Schutzelement beim Habit.
Aber ohne die geistige Dimension, die
zunächst ein Skapul. Was ganz praktisch, ne?
Aber die geistige Dimension haben Sie dann schon von euch übernommen oder auch nicht?
Traue ich mir nicht zu sagen. Vielleicht einige schon, also von den jüngeren Orden, aber zum Beispiel Benediktiner, Zisterzienser, so sicher nicht von uns.
Aber was ich weiß, ist, dass das Kapulier in den anderen Orden eine andere Bedeutung hat. Ich war selbst überrascht, als ein Dominikaner mir einmal gesagt hat, für sie ist das Joch Christi, das Skapulier. Und für uns ist es eben das Gewand der Gottesmutter. Also es gibt dann schon unterschiedliche Interpretationen, ja.
Skapulier können auch Laien tragen. Was ist da die Bedeutung? Geht das auf den Karmel zurück?
Ja, tatsächlich, das geht dann auf den Karmel zurück. Das braune Skapulier, wie man es auch nennt, es gibt auch, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber andere Skapuliere, aber das braune Skapulier ist das karmelitische, eben dieses Gewand der Gottesmutter. Wobei Gewand meint eigentlich ihre Haltung. Also wenn man das Skapulier empfängt, empfängt man dieses Stück Stoff in, wir haben es in einer größeren Form oder auch in einer kleineren für Christinnen und Christen, die in der Welt leben. Aber es ist natürlich nicht nur ein Stück Stoff, sondern es symbolisiert, es drückt aus, dass man damit eigentlich Maria anzieht, wenn man es einmal so ausdrücken will, ihre Haltung übernehmen will und auch ihren Schutz erhält. Alles zusammen, ja. Und es ist sicherlich auch eine besondere Gnade damit verbunden, wenn man das entsprechend gläubig auch trägt. Der Glaube gehört natürlich immer dazu, das ist klar.
Ja, und man hört ja auch immer wieder diese Verheißung, wenn man mit dem Skapulier stirbt, dann kommt man im nächsten Samstag in den Himmel. Stimmt das?
Ja, also ich sehe keinen Grund zu sagen heute, das hat keine Bedeutung mehr. Also ich gehe fest davon aus, dass die Gottesmutter da entsprechend auch diese Gnade geben wird, dass man tatsächlich, falls da nach dem Leben noch was zu erledigen ist sozusagen für den Herrn, in dem Ort den, oder Zustand, den wir auch Fegefeuer nennen, dass das durch diese Gnade tatsächlich entsprechend gut und schnell zu Ende gehen wird und dann man hineinkommt in die Schau Gottes, wo wir hinwollen.
Hoffentlich jetzt nicht allzu bald. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen an euch. Und zwar, wir gehen jetzt in diese letzte Runde, diesen Aspekt zu beleuchten. Wie kann die karmelitische Spiritualität ganz konkret vielleicht im Leben eines Laien sichtbar werden? Was können wir vom Karmel lernen? Wie können wir das ausdrücken? Wo kann uns der Karmel helfen?
Christian?
Ja. Da wäre es natürlich praktisch, jemand vom Säkularorden da zu haben, der das aus erster Hand sagen kann.
Vielleicht kurz, was ist ein Säkularorden?
Ah, ja. Also unser Orden, wie andere Orden auch, wir bestehen aus drei Zweigen. Historisch gesehen Schwestern, Brüder und Säkularorden. Säkularorden, das sind Weltlaien, normalerweise ist Männer und Frauen, egal welchen Lebensstandes, welchen Alters, das ist offen wirklich für alle, die angezogen sind von dieser Spiritualität, die wir ein bisschen skizziert haben, gemeinsam schon vom Karmel, und das leben wollen, ohne jetzt ins Kloster zu gehen. Und das ist eben möglich. Die gehören wirklich, sind ein integrierender Bestandteil unseres Ordens, aber eben ein Zweig, der nicht im Klosterzusammenhang lebt. Und wir sind untereinander verbunden auf verschiedenste Art und Weise. Genau, ich denke, es kommt unterm Strich wieder auf das hinaus, Leben in der Freundschaft, in der Gegenwart Gottes, im konkreten Alltag, was immer das auch ist. Und dass man das in besonderer Weise im Gebet findet. Es gibt ja verschiedene Spiritualitäten, aber also eben dieses Element des stillen Gebets, des persönlichen Treffens mit Gott, persönlichen Zusammenseins mit Gott, ohne jetzt besonderen Zweck oder Inhalt. Und ja, und das zu bezeugen.
Ja, da können wir uns vielleicht was mitnehmen. Ihr habt auch unter der Sendung mehrmals praktische Anweisungen, also nicht Anweisungen, aber Ideen auch gegeben, wie wir es umsetzen können, auch diese Freundschaft mit Gott, vielleicht das innere Gebet, wirklich mit dem Herzen zu beten, mit dem, was hilft. Also da waren schon viele wirklich schöne Aspekte dabei. Ich sehe leider die Zeit und ich hätte eigentlich nur Fragen. Aber dadurch, dass die Zeit schon vorangeschritten ist, vielleicht ein kurzes Schlusswort. Was denkt ihr, sollten wir von den karmelitischen Spiritualität, vom Karmel wissen? Oder was möchtet ihr uns noch sagen?
Ich glaube, wir leben ja in einer Zeit der Reizüberflutung, auch bekanntlich Smartphone und Internet und soziale Medien und so weiter. Und gerade da, und wir erleben es ja auch, ist diese Spiritualität, die auch ein bisschen einen Rückzug im guten Sinn, nämlich einlädt dazu, sich zurückzuziehen, auf das Wesentliche, in die Stille zu gehen, auch sich mit dem Herrn lernen, auszutauschen, auch im eigenen Herzen, das Ganze an der Hand der Gottesmutter, das ist schon etwas, was Leute anspricht, was Leute anzieht, dazu unsere Heiligen natürlich sehr markante Gestalten. Also das ist ein Gesamtpaket, würde ich jetzt einmal sagen, das sehr wertig ist, also wo man wirklich ein Leben lang daraus schöpfen kann, ja.
Dankeschön. Ihr habt es ja immer wieder betont, euer Apostolat ist wirklich Priester zu sein für die Leute. Deswegen bitte ich jetzt zum Abschluss noch um den Segen.
Ja, so bitten wir dich, Herr, um deinen Segen für die Hörer von und Hörerinnen von Radio Maria. Ja, dass auch sie, auch ihr Jüngeren, die ja jetzt hier zuhört, dass ihr aus dieser Sendung Reiches mitnehmt und im Geist Gottes dann dem Herrn selbst näher kommt und auch für die anderen Menschen da seid und Zeugen für die Wahrheit und die Schönheit des Evangeliums. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vielen Dank euch. Also es war wirklich eine schöne Sendung, eine sehr, also ich habe mir persönlich viel mitgenommen und ich glaube, du daheim, wenn du gut aufgepasst hast, wenn du es auch anderen Freunden weiterempfehlen willst, dann kannst du die Sendung in Kürze bei uns auf der Radiothek www.radiomaria.at unter der Rubrik Jugendabend noch einmal anhören bzw. auch mit anderen teilen. Bleib aber noch dran, jetzt folgt RM Music and More. Also wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und dann melde ich mich bei RM Music and More.